Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zum Neujahrs-Podcast. Die Folge 58 am 1. Januar. Und ja, ich freue mich ganz besonders jetzt auf das dritte Jahr jetzt, Vogel-Podcast. Und die Vologie, die sich schon ein bisschen rumgesprochen hat, die auch jetzt in den letzten Podcasts ja so ein bisschen abgedriftet ist in die Vosophie, könnte man fast sagen. Also ich auch ein paar Gedanken zur Welt oder Gedanken, die sich in mir bewegen, teilen darf über dieses Medium und sich dann dadurch das Thema natürlich auch verändert. Ich hatte eigentlich vor, in diesem Winter ja noch dringend zu den Trittsiegeln zu kommen, der Vögel, was auch noch passieren wird, aber nicht in diesem Podcast. Ich habe es beim letzten Mal ja schon angekündigt, das Grundthema. Diese Aufnahme, aber kurz zu meiner Situation. Wir fahren seit jetzt 10 Jahren eigentlich, das wird gar nicht mehr in Frage gestellt, immer um Weihnachten und Neujahr rum ins Allgäu zur Oma meiner Kinder, zur Mutter meiner Frau auf einem kleinen Bauernhof, die inzwischen einige Tiere hatte. Hier sind Pferde und Schweine und ein paar Ziegen und natürlich auch Hühner, sehr leckere Eier hier. Und ich dachte, ich nutze einfach die Gelegenheit, bevor wir morgen wieder in die Heimat fahren und mich dann wahrscheinlich wieder die Wölfe und dann der sich Stück für Stück langsam nähernde Vogelfrühling, der bekanntlich früher beginnt als der Pflanzenfrühling, bevor mich die Themen dann wieder mitreißen, jetzt einmal nochmal hier unten im Allgäu, aus dem Urlaub quasi, aus dem Revue passieren lassen, heraus diesen Podcast-Auftakt für das epische Jahr 2022. Da werden wir gleich noch genauer darauf eingehen, was das für mich bedeutet. Und das Besondere deswegen, weil ich sitze hier im Hühnerstall von einer echt bunten Hühnerschar, die es sehr gut haben bei meiner Schwiegermutter, die ich sehr mag. Und so mit dem Gedanken, hey, es ist ein Vogel-Podcast und Hühner sind Vögel, die uns erstens allen bekannt sind. Also ich frage oft so bei so Kursen am Anfang, dass jeder mal eine Vogelgeschichte erzählen soll. Und oft höre ich von Leuten, die ganz neu sind, ah, ich habe keine Vogelgeschichte, ich habe noch nie was erlebt. Und dann sage ich, ja, Hühner funktionieren auch. Hühner, Gänse, Enten. Und dann kommt meist eine Hühnergeschichte. Mindestens eine. Also wir alle kennen diese Vögel. Ja, jetzt ist der Hahn reingekommen. Und wenn wir auf Biomasse mal schauen oder auf die Anzahl einer Art, an der ja oft, was ich teilweise auch anzweifle, aber teilweise oft ja auch der Erfolg einer Spezies gemessen wird und was auch immer für dich jetzt Erfolg ist, aber ich sag mal, im ganz Biologischen wird der Erfolg einer Spezies anhand seiner Überlegenheit gemessen. Und das Huhn ist das Haushuhn mit seinen verschiedensten Unterarten, die aber alle miteinander paarungsfähig sind, zumindest soweit es mir bekannt ist, ist der erfolgreichste Vogel, gemessen an der Anzahl, auf diesem Planeten. Und ich würde behaupten, jetzt die Hühner meiner Schwiegermutter ausgenommen und wahrscheinlich noch zum Beispiel die Hühner meiner Freundin Annette Meckel, die auch einen sehr kleinen Hühnerstall hat, schon viele, viele Jahre lang und viele so private Hühnerbesitzer mal ausgenommen. Aber ich denke an diese riesen Hühnerfarmen. Bei uns in der Nähe gibt es eine Hühnerghetto, würde ich fast sagen, mit Stacheldraht drumherum und so. Also diese erfolgreichste Spezies, meine Behauptung, gleichzeitig auch die unglücklichste Spezies auf diesem Planeten. Und wenn wir uns das dann mal in der Tierwelt anschauen, unabhängig von der Anzahl jetzt, würde ich sagen, ist der Mensch auf jeden Fall auch eine der dominantesten mit zweifelhaften Erfolg besetzten Spezien auf diesem Planeten. Und die Frage ist da auch, wie glücklich ist diese Spezies? Ja, und wie glücklich sind andere Spezien, die mit uns in Verbindung stehen? Jetzt sitzen sie hier ganz, ganz ruhig. Ich komme langsam zur Ruhe, es ist Abenddämmerung. Also jetzt langsam kehrt hier Ruhe ein. Und darauf möchte ich gar nicht so sehr eingehen, weil die Definition von Glück, das ist ja ein sehr vielfältiges und sehr philosophisches Thema, sondern mit unseren Hühnern hier möchte ich gerne Gedanken teilen, bevor ich auf die Deutung von Zeichen komme. Ich glaube, so habe ich es beim letzten Mal genannt, worüber ich diesmal sprechen wollte. Und zwar im Zuge dieser ganzen Corona-Thematik, die uns alle auf die eine oder andere Art und Weise mehr oder weniger beschäftigt und uns auf jeden Fall alle tangiert und alle diesmal nicht nur wir in unserem Wildniskreis oder wir in unserem vogelinteressierten Kreis oder wir in unserem Land oder in unserer Region, sondern weltweit. Ja, das ist einfach ein Thema, das uns weltweit in Atem hält. Und ich bin ja viel, das hat beim letzten Podcast, glaube ich, drüber gesprochen, viel in die Richtung jetzt gegangen mit meiner Informationssuche oder mit meiner Erkenntnissuche in Richtung, ja, was bedeutet das für mich? Was für Konsequenzen ziehe ich für mich persönlich daraus? Und dann dabei gelandet, auf so Wortdefinitionen nochmal anders zu schauen. Und immer wieder auch über das Thema Wissenschaft gestolpert. Ja? Wissenschaft schafft Wissen, Wissenschaft. Und ich finde das Thema sehr, sehr spannend, sich auch mit Wissenschaftsgeschichte zu beschäftigen, was übrigens eine eigene Wissenschaft ist, Wissenschaftsgeschichte. Und da hinzuschauen, und mir war das vorher gar nicht so klar, dass man quasi in so drei unterschiedliche Arten von Wissenschaften unterteilt und unterscheidet. Und eigentlich gehört in der öffentlichen Diskussion, dass es jetzt auch viel um Wissenschaft geht. Das Thema Religion ist ja nicht mehr so präsent in unserer Gesellschaft, aber vor vielleicht 500, 600 Jahren, wer jetzt die Wissenschaft hat gesagt, wäre damals ersetzt worden mit der Pfarrer hat gesagt oder in der Bibel steht das. Dass es verschiedene Arten natürlich von Wissenschaften gibt. Ja? Und ich meine jetzt nicht Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, sondern es gibt sozusagen eine Erkenntnissuche durch empirisches Forschen. Es gibt die andere Erkenntnissuche durch hypothetisches Forschen. Also ich stelle eine Hypothese auf, belege die, widerlege die und gehe dann in einen Diskurs. Und die dritte ist die fiktive Wissenschaft, wo wir quasi Ideen haben und nach Beweisen suchen durch Experimente, durch verschiedene Methoden und die dann in einem sehr komplizierten Prozess ja dann belegt werden, veröffentlicht werden müssen und so weiter und so weiter. Und womit beschäftigen wir uns, wenn wir uns mit der Vogelsprache beschäftigen? Ich würde fast eine neue Kategorie aufmachen wollen, obwohl es eigentlich auch sehr viel für mich damit zu tun hat, mit dem Ursprung der Wissenschaften, nämlich mit dem Beantworten von Fragen durch das eigene Erleben, durch das eigene Bewusstsein oder durch das eigene Sein dort draußen in Natur, mit den Elementen. Jetzt hört auf, euch zu streiten. Ach, das muss doch nicht sein. Und durch das Erleben auf neue Fragen kommen. Darum geht es ja auch immer wieder in diesem Vogel-Podcast, diese Offenheit bewahren. Und viele Erkenntnisse, die mir gekommen sind in Bezug zu Natur, das ist mein Thema, musste ich widerlegen, musste ich eine neue Erkenntnis erlangen. Und so bewege ich mich immer weiter und immer weiter und immer weiter und habe das Gefühl, dass das nie aufhört. Ja, und ich empfinde sehr viel Weisheit in Sokrates Spruch. Ich weiß, dass ich nichts weiß, weil umso tiefer ich in dieses Thema einsteige, umso mehr wird mir das klar, wie groß dieses Thema ist. Und mein Leben wird nicht reichen, irgendwann zu einem Punkt zu gelangen, wo ich sage, ich bin jetzt der Vogelexperte. Ne? Ich finde es schön, bei dem Begriff zu bleiben. Ich bin jetzt der Phologe. Der Phologe ist der Sucher. Der Sucher, der Finder und der Weitersucher, der Forscher. Weil Natur sich stetig im Wandel befindet und nie gleich bleibt, nie statisch ist. Ja, es ist auch so komplex, das ganze Thema. Schwer zu erfassen für meinen Kopf. So, nun, in dieser Beschäftigung mit diesem Thema Wissenschaft, frage ich mich, wo ist dann da der Raum für das Gefühl, das Unmessbare? Leider ist der Begriff etwas abgedroschen und inzwischen auch ja viel missbraucht, das Spirituelle oder das Geistige, sagen wir mal das Geistige, das Feinstoffliche, das dazwischen. Ohne beweisen zu wollen, weil das ist nicht Wissenschaft, ohne beweisen zu wollen, dass es das gibt oder dass da etwas ist, sondern eher aus so einer subjektiven Wahrnehmung heraus. Wie ich bestimmte Dinge empfinde oder wie mir bestimmte Gedankenkonstrukte oder Geschichten, die ich mir zurechtlege, wo ich Verbündete finde, Freunde finde, die das ähnlich sehen oder neue Puzzlesteine hinzubringen zu der Geschichte meines Lebens, die mir das Leben auch erklären oder erleichtern und so mich durch den Alltag tragen. Und da hatte ich einen interessanten Gedanken, den ich jetzt gerne teilen möchte. Zwar bin ich auf der Suche mit der Frage, was ist Wissenschaft, wo kommt Wissenschaft her und beschäftigen wir uns in der Wissenschule wissenschaftlich oder was heißt das für uns eigentlich? Kam ich auf die Physik. Die Physik ist die Erklärung der Entstehung dieser Welt, des Kosmos, des Universums, der Urgesetze, die diesen Planeten haben entstehen lassen und wieder vergehen lassen werden. Und da gibt es einen schönen Satz von einem Autor, der ein Buch geschrieben hat, die eine kurze Geschichte der Menschheit, einigen von euch wahrscheinlich bekannt, Harari. Er sagt, alles, was zusammengehört, ist dazu bestimmt, sich wieder aufzulösen. So, mit diesem Gedanken, da haben mir so ein paar philosophische Physiker angehört, die philosophieren über die alte Physik, die Quantenphysik und so weiter. Und da, ups, das ist ein Hund, wird abgestürzt von der Stange. Und da diesen Gedanken, dass wir ja mit unseren Wissenschaften immer mehr ins Detail gehen, immer mehr in die Feinheiten, in die Kleinheiten, in die Nischen, immer mehr ins absolut Mikroskopische. Wenn wir ein bisschen Pause machen. Gerade ein bisschen Aufregung. Störe ich euch? Soll ich rausgehen? Nervt euch das? Ich gehe mal vor die Tür. Ich glaube, ich mache sie ein bisschen nervös. Ja, das ist ein unbekanntes. Zwei Hähne im gleichen Stall, das ist keine gute Idee. Ich gehe mal raus. Ich gehe mal raus. Ja. Oh, die Hälfte ist schon drin. Jetzt hört man wahrscheinlich ein paar Knistergeräusche. Es tut mir leid, die Aufnahme ist auch nicht, wahrscheinlich qualitativ nicht so gut, wie es sonst geht, obwohl ich ja wirklich mit minimaler Technik arbeite, weil ich mein Mikrofon gar nicht mitgenommen habe. Ich habe nicht damit gerechnet, jetzt hier einen Podcast aufzunehmen. Okay, also jetzt knistert es wahrscheinlich drin, aber dann müsst ihr jetzt durch. So. So, und dann, wenn wir uns mit Physik beschäftigen, dann kommen wir natürlich schnell auf die Bausteine. Und ich meine nicht das Periodensystem der Elemente, das wäre dann eine andere Wissenschaft, das geht dann eher in Richtung Chemie, sondern ich meine die Atome, ja? Die Struktur unterschiedlichster Atome, aus denen alles, der Grundbaustein quasi, dieser Welt, dieses Kosmos, dieser Natur. Und wer das anders sieht, kann es auch anders sehen. Und dann gibt es natürlich noch kleinere Teile. Wir bleiben mal bei diesen Atomen. Und wenn ich mir so ein Atom anschaue, davon erstmal ausgehe, und wie gesagt, wer das anders sieht, wer jetzt, vielleicht gibt es ja sogar Leute, die nicht an Atome glauben. Und im Augenblick ist es ja wirklich schwer. Ich finde, im Dialog ist immer erstmal wichtig, ey, von welcher Basis gehen wir gerade aus? Und ich gehe gerade von der Basis aus, dass es Atome gibt. Ja? Und dann sehen wir den Atomkern und dann sehen wir ganz, ganz viel Raum dazwischen, in dem sich Neutronen und Elektronen bewegen. Und da gibt es unterschiedliche Energien, da gibt es positive, negative Energien, die sich anziehen, die sich abstoßen. Und dann gibt es den Mantel um das Atom herum. Viele Atome, die sich zusammenschließen, bilden Moleküle. Viele Mo Moleküle, die sich zusammenschließen, bilden Organismen. Und wir sind ein Produkt dieser Entwicklung. Und was auf jeden Fall mal klar wird, ich finde diese Vorstellung so faszinierend, ich sitze an einem Tisch, sitze auf einem Stuhl und wenn ich
in der Lage bin, so ins Detail zu gehen oder da mit der Wissenschaft mitgehe, dass es diese Struktur gibt und dann begreife, dass hauptsächlich dieser Tisch, der ja fest erscheint, aus nichts besteht. Dass der meiste Teil davon der Raum dazwischen ist. Und das erinnert mich sehr an unsere Lehren und an unsere Beschäftigung, wenn wir uns mit Vogelsprache beschäftigen, weil wir oft auf den Raum dazwischen hören. Also uns mit unterschiedlichen Arten von Stille auch beschäftigen. Und die Stille ist ja eigentlich die Abwesenheit von Geräuschen. Oder wie mein kluger Mann gesagt hat, die Anwesenheit von wesentlichen Geräuschen. Die Naturstille sozusagen, weil nicht, also richtige Stille ist sehr schwer zu erleben, die muss man eigentlich künstlich herstellen. Aber was deutlich ist, dass der Raum dazwischen größer ist als der Raum, der ausgefüllt ist mit Materie. Ja. Und wenn ihr mir da folgen könnt, ja, bei diesem Gedankenkonstrukt, ich finde das sehr schön, weil wir uns bei dem Spurenlesen genau mit dem gleichen Raum beschäftigen, mit dem Raum dazwischen. Wir haben sogar einen Namen dazu, dafür, der oft schon gefallen ist, auch wenn wir nennen ihn Negativraum, der uns ultra viel aussagen kann über die Tierart einerseits, aber auch, wenn wir noch mehr ins Detail gehen und wissen wollen, bei ähnlichen Arten, welche von diesen beiden ist es, Hermelin, Mauslise. Bei Spuren, die sich ähnlich aussehen von ganz verschiedenen Arten, Katze, Marder, gucken wir oft auf den Negativraum bei einer sehr schwierigen Art, den Wolf von einem ähnlich aussehenden, also im Spurenbild ähnlich aussehenden Hund zu unterscheiden. Ja, ist der Negativraum ein ganz, ganz wichtiges Merkmal von den verschiedensten, die wir betrachten und wir gerne hinschauen. So, und jetzt kommt für mich, dann kommen diese beiden Künste zusammen. Also dieses Feinstoffliche, die Suche nach dem Geistigen, nach vielleicht dem Sinnhaften oder auch Unsinnhaften, ja, nach dem Zufall oder nach dem Bestimmten, was auch immer. Das ist bei mir gar jetzt in meiner Welt jetzt gar nicht so richtig fest. Es verändert sich, könnte man fast sagen, so ein bisschen nach Tagesform. Aber ich habe also diese Beschäftigung mit dem nicht empirisch Nachweisbaren. Und ich habe gleichzeitig aber als Phologe natürlich, vor allem wenn ich mir Naturschutz auf die Fahnen schreibe oder auch die Klimakatastrophe, wie können wir die abwenden, wie können wir mit der umgehen, wie können wir den Artenschutz wirklich sinnhaft betreiben und so weiter. Die Frage der Biologie. Ja? Biologie ist ja dann das Zusammenspiel von Physik und Chemie, des Agieren von Organismen miteinander und die Entstehung der Organismen und die Weiterentwicklung der Organismen und so weiter. Und jetzt haben wir diese beiden Gegensätze. Wir haben also Materie und den Raum dazwischen. Und das finde ich ein ganz inspirierendes Bild für mich, weil ich das so oft aus der Natur kenne, dass ich sozusagen diese biologische Sicht habe auf die Dinge und Dinge nach bestimmten Gesetzen und Mechanismen funktionieren, die aber auch immer wieder gebrochen werden. Und gleichzeitig gibt es etwas, was sich in mir anrührt, was sich in mir bewegt, was bewegt wird, was ja auch in diesem Begriff Einwalden mit drin steckt. Also ich lasse mich ein auf den Wald und lasse den Wald in mich hinein, der auch schon öfter gefallen ist, dieser Begriff. Und genau in diesem Raum dazwischen bewegt sich dieses Feinstoffliche. Und dann noch diesen Gedanken oben drauf packen, dass dieser Raum viel, viel unfassbar groß ist. Nicht fühlbar mit meinem Tastsinn, nicht riechbar, nicht sichtbar, nicht hörbar, sondern eher erahnbar. Ja? Und in diesem Raum, da ist Platz für Spiritualität oder für geistige Beschäftigung oder für, nennen wir es mal so, wie es mir jetzt im Augenblick am meisten entspricht, so das Mystische vielleicht oder das Wunderbare, das Unerklärbare, das Zauberhafte, das, was uns innehalten lässt und staunen lässt. Eigentlich so wie so ein Kind, was dann plötzlich so, oh, ergriffen, ja, berührt. Und um diesen Raum sollte es ja eigentlich gehen. Und da habe ich zwei Anekdoten, weil wir uns im Jahr 19, sag ich schon, genau, das war einmal, weil wir uns im Jahr 2022 befinden. Und für mich ist die 22 eine besondere Zahl. Und es ist ganz witzig, wie ich darauf kam, denn damals, ich wollte schon immer ein bisschen anders sein als die anderen. wie so viele von uns. Das macht das ja auch irgendwie auch eigenartig, wenn wir mal anders sein wollen. Ah, jetzt gehen die Krähen auch schlafen. Hier sind schön viele Rabenkrähen. Bei uns oben sind ja also die Nebelkrähen. Wir hatten so eine Situation in der Klasse, in der Schulklasse war das. Und da ging es darum, was ist deine Lieblingszahl? Und dann waren die Zahlen 1 bis 9 schon vergriffen. Und meine eigentliche Lieblingszahl war 2. Und da habe ich gesagt, hey, noch besser sind doch eigentlich 2 Zweien. Und deswegen habe ich mich für die 22 entschieden. Und seitdem habe ich verschiedene Spleens entwickelt und andere auch schon damit angesteckt, nämlich 22 zum Beispiel zu fotografieren, in Kategorien aufzuteilen, in Tür, Haustüren, in Natur 22 und. Und erst später, viel später, Jahre später, mich dann damit beschäftigt, ja, was könnte für eine Bedeutung in der 2 für mich drin stecken? Und dann kam eine Wildnisentwicklung und so. Und dann kam natürlich die 4, wegen der 4 Himmelsrichtung. Und die Quersumme aus 22 ist 4. Und so kam dann plötzlich in dieses eigentliche, ja, ich sag ruhig, Zufallsprodukt oder so willkürlich entschieden. Eigentlich ist es die 2, aber ich will besonders sein, also mache ich jetzt 2-2 draus und dadurch die 22. Kam dann über die Zeit mehr Bedeutung in diese 22. Und daher ist es für mich ein besonderes Jahr. Und Leute, die mich gut kennen oder die langjährige Freundinnen und Freunde sind, die wissen um diesen Spleen und schicken mir auch immer noch sehr schöne 22 in Form von kleinen Fotos übers Handy. Und meine Sammlung wächst und wächst. Das ist auch gerade mein Bildschirmhintergrund von meinem lieben Freund Jörg, der mir eine wunderbare, wunderschöne Schwan 22 geschickt hat. Keine Ahnung, wo er die her hatte. Das werde ich ihn fragen. Ich sehe ihn bald. Und nun haben wir diese 22. Also für mich liegt da eine große Bedeutung drin und ich gucke sehr hoffnungsvoll und erwartungsvoll und auch wachsam auf dieses Jahr, was da für Herausforderungen in diesem Jahr auf mich warten. Und dann werde ich witzigerweise jetzt in ein paar Tagen, am 9. Januar, noch 44. Ja, 44 durch 2 ist 22 und plötzlich fängt dann dieser Raum dazwischen an zu schwingen. Und das ist natürlich total subjektiv, weil für mich hat diese Zahl eine Bedeutung. Und diese Bedeutung, wenn ich nach Sinn dieser Bedeutung suche, wächst der natürlich, weil ich dann immer wieder Beweise finde, ja, für mich hat die wirklich eine Bedeutung, weil da steckt Tag und Nacht drin und Feuer und Wasser und warm und kalt, die Gegensätze, die Polarität in dieser Welt, in der ich mich befinde. Und so ist es ein besonderes Jahr für mich und ich freue mich sehr auf dieses 2022. Und die zweite Geschichte, die ich teilen möchte, ist wieder so, ich bin ja, wer mich kennt, der ist, kennt mich, ich bin manchmal sehr laut und auch schnell. Das ist auch ein Grund, warum ich dann oft völlig falsch liege mit meinen tollen Erkenntnissen, weil eine schnelle, voreilige Erkenntnis ist meist eine, die später wieder widerlegt wird und widerrufen. Und so war es auch damals bei meiner Gründung der Wildnisschule. Wildnisschule Hoher Fleming, der Name war relativ schnell klar, weil der für mich ganz eng mit der Landschaft gebunden war. Aber dann brauchte ich natürlich noch ein Zeichen. Ja? Ich brauchte natürlich ein Logo. Jeder, der irgendwie einen Verein, eine Organisation, ein Unternehmen oder wie auch immer man das nennen mag, hat irgendein Zeichen, ja? Ein Markenzeichen. Was die für Wirkung haben und auch Negativwirkung haben können, wissen wir alle. Ja, also ich sag's ganz ehrlich, wenn ich in einen Apfel beiße, muss ich unverweigerlich auch an eine bestimmte Firma denken. Ja, jedenfalls ging es dann darum, okay, jetzt habe ich diese Wildnisschule, ja, und ich will jetzt das erste Camp machen. Das musste dann, wie so oft bei mir, wie schon gesagt, schnell gehen, musste ein Logo entwickeln. Und ich bin heute noch so dankbar für meine, ist es meine Schwägerin, die Frau von meinem Bruder Mennen, die hat so ein feines Händchen für so Zeichen und Grafik und so. Die hat mir verschiedene Ideen geschickt und am Anfang war das Logo noch kreisrund, später wurde es dann oval und hat mir so 10 Sachen zur Auswahl geschickt, ganz einfach, eigentlich so wie so ein Scherenschnitt. Und ich mich dann für eins entschieden, weil dort ein Weg drauf war, ja, der Weg ist das Ziel nicht umgekehrt. Und dann der Weg in den Horizont und dann fliegen da oben so zwei Vögel und das sind die Silhouetten von zwei Tauben. Wer das noch nicht gewusst hat, ihr könnt euch mein Logo nochmal anschauen. Ist eine klassische Taubensilhouette. Da ist die kleine Taube und die große Taube und ich habe ja sehr, sehr viele Kindercamps gemacht in Wildnisgruppen. War die kleine Taube für mich so der zu begleitende und die große Taube der Mentee ist die begleitende oder der begleitende und also der Mentor fliegt in den Himmel und wird begleitet und diese beiden Tauben fliegen da lang und ich fand es einfach optisch schön, es hat irgendwie gepasst, ja, und dann kam noch Wildnisschule Hoher Fleming drauf und fertig war das Logo. Und dann hat es mehrere Jahre gedauert. Ich habe da 4 oder 5 Jahre auf meinem ersten Wildnisplatz gewirkt und mich ausprobiert und tolle Erfahrungen sammeln dürfen. Und dann musste ich da aus verschiedensten Gründen weg und bin auf einem neuen Platz gelandet, den viele von euch kennen, nämlich dem Zinken, der jetzt diesen Namen ja schon, so ein richtiger Eigenname schon geworden und für mich auch jetzt mit sehr viel Bedeutung behaftet und mit sehr schönen Gefühlen auch. Und es war, ich muss euch das erzählen, weil das ist, da ist diese Magie, dieser Raum dazwischen, der sich plötzlich füllt. Weil wir hatten eine Situation in der wildnispädagogischen Weiterbildung, die sehr prekär war. Also es war eine Situation, wo ich mit meinen Kollegen, ich finde das irgendwie ein kaltes Wort, mit meinen Freunden Wieland und Tim ein Seminar geleitet habe, wo es sehr viel um zwischenmenschliche Kommunikation auch ging im Bezug in Natur, weil wir als Menschen, Spezies, ja auch nur dahin gekommen sind, wo wir heute sind, durch unsere Fähigkeit zu kooperieren miteinander. Also ist dieses Element, miteinander zu kommunizieren, ein sehr wichtiges auch in dieser Weiterbildung. Und da hatten wir eine ganz heiße Situation, würde ich sagen. Heiß deswegen, weil wir nicht wussten, wie dieser Konflikt ausgeht. Ja, wenn wir da reingehen, wir hätten es deckeln können. Oder wir haben es halt aufmachen können. Es ging um halt so ein bisschen so, heute würde man sagen, Mobbing und Dissen. Und eine Person fällt raus und kriegen sie integriert. Und es bestand einfach die Gefahr, dass 2 oder 3 Leute sich, damals hatten wir noch so ein Tippi, sich aus dem Zelt erheben und das Zelt verlassen und nicht wiederkommen. Und das war uns nicht klar von vornherein, ob denen so sein wird oder ob wir es hinkriegen oder ob die Gruppe es hinkriegt, sagen wir so, ob wir alle zusammen das hinbekommen, uns einzulassen aufeinander. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, es war ein epischer Moment, ja, dann als der Knoten platzte, also es wurde ganz weich und es flossen auch Tränen und es fand Versöhnung statt, kam die Sonne hinter den Wolken hervor und schien durch das Tipi oben rein. Und es war, man spürte richtig so ein Ausatmen. Und es war klar, der Knoten löst sich zumindest für diesen Augenblick und es wird niemand gehen. Und dann gehen wir raus und dann natürlich ist es sehr spät geworden und Abreisezeit. Wir haben eine ganz kurze Abschlussrunde nur gemacht. Die kürzeste Form, die wir benutzen, ist, jeder darf nur ein Wort sagen. Die haben wir dann im Stehen draußen noch gemacht. Und dann, ob ihr es glaubt oder nicht, in dem Augenblick, wo wir gerade da in dieser Abschlussrunde stehen, und es kann sein, dass ich es jetzt in meiner Erinnerung ein bisschen verkläre, vielleicht war es auch kurz vorher oder kurz nachher, wer dabei gewesen ist und sich angesprochen fühlt, verzeiht, wenn ich ein bisschen geschichtenerzählerisch ausschmücke, aber der Fakt, dass dort eine Taube kam, ja, eine Zuchttaube war das, eine Brieftaube, die öfter bei uns auch landen und halten, aber diese Taube kam auf dieses Zelt raufgeflogen und hielt außen, da sind so Stangen, die beiden Seiten, wenn die um die Stangen herumgeschlagen werden, miteinander verbinden und hier setzte sich auf eine dieser Stangen. Nicht oben rauf auf die Spitze, sondern an so einem ungewöhnlichen Platz saß die da an dieser Stange. Und wir standen nur wortlos. Ja? Und was schwang? Was vibrierte? Wo war die Elektrizität spürbar? Die Energie zwischen diesen Neutronen und diesen Elektronen und in diesem Zellkern, außerhalb von diesem Zellkern, das alles, was plötzlich die Welt in Schwingung gebracht hat, in der Wortlosigkeit, in der Stille. Und wir standen dort und haben diese Taube beobachtet. Das kann doch nicht sein. Und diese Taube, die hat sich dann 4 Tage bei uns aufgehalten. Ich habe ihr Haferflocken gegeben und Wasser hingestellt, dass sie sich erholen kann. Oft sind die sehr erschöpft von langen Flügen und bleiben ein paar Tage und fliegen dann weiter. Und der immer so Hafer gegeben. Und am dritten Tag, die war 4 Tage da, am nächsten Tag ist sie dann weggeflogen, am dritten Tag kam eine zweite Taube dazu. Die war jetzt nicht verhältnismäßig so klein wie auf meinem Logo oder auf meinem Bild, aber sie war kleiner. Einen kleinen Tick. Ich vermute, das eine war ein Männchen, das andere war ein Weibchen. Und dann saßen da plötzlich zwei Tauben, einen Tag lang. Und dann dachte ich, ah, das ist mein Logo. Ja, logisch, da ist mein Logo. Na? Und nun nach 6 oder ich glaube, jetzt sind es schon fast 7 Jahre auf diesem Platz. Damals war zum ersten Mal so dieses Gefühl, jetzt bin ich angekommen. Bin angekommen an diesem Platz, ich bin angekommen an einem Ort, an dem ich mir vorstellen kann, mein Leben zu verbringen, bis ans Ende meiner Tage zu wirken und zu walten und einen Ort zu schaffen, wo nicht nur Tauben landen dürfen und Haferflocken picken, sondern auch andere Menschen kommen dürfen, wenn sie wollen, um morgens in Wasser, im heißen Wasser aufgeweichte Haferflocken zu sich zu nehmen. Manchmal erst mit bisschen mit Augenrümpfen und Naserümpfen und später mit einem richtig wohligen Lächeln, weil sie wissen, es ist das göttlichste Frühstück, was man sich nur vorstellen kann, im Camp, ja, am Feuer. Und da kam dann plötzlich zu diesem erstmal relativ willkürlich und spontan, eher nach ästhetischen Zwecken ausgewählten Logo, da kam dann die Bedeutung. Oder ein Aspekt einer Bedeutung nochmal rein. Das Ganze bekam so Lebendigkeit eigentlich. Sein. Ja, und so freue ich mich auch einfach auf dieses Jahr, auf weitere Zeichen, die ich für mich deuten darf oder weitere Zeichen, die Menschen in der Natur entdecken dürfen und sie für sich interpretieren, bewegen, wieder verwerfen und sich reingeben in diesen zyklischen Prozess des Seins da draußen, mit der Natur für eine friedliche Koexistenz auf diesem Planeten, um dieser Spezies Mensch den Wandel zu ermöglichen, den es dringendst braucht. Wenn dieser Wandel nicht bald stattfindet, und bald ist relativ, ja, das wissen wir ja auch, Zeit, da hat der Einstein einiges für zu beigetragen, dass Zeit sehr relativ sein kann. Und das Menschenleben ist kurz. Ob das jetzt 50 oder 100 oder nur 2 oder 3 Jahre sind, aber viel mehr gebe ich dem Ganzen ehrlich gesagt nicht. Braucht es diesen Wandel von uns allen. Es braucht ein Engagement und ein Hinschauen und ein Hinhören. Und eine Offenheit und ich glaube auch sehr viel Staunen und neues Wundern über diese Welt und über unseren Platz in dieser Welt. Und vielleicht sehr viel innehalten, aufhören, Dinge zu tun, die wir gerade tun, jetzt als Spezies gesehen, weil wenn wir bestimmte Dinge einfach weiter tun, haben wir, sehe ich, wenig Chancen. Für uns. Ich hatte da einen Philosoph, der hat das Wort Teilapokalypse benutzt, weil ich mache mir wenig Sorgen eigentlich um den Planet Erde. Die wird sich erholen, ja? Die wird ihre Zeit brauchen, die wird sich erholen. Aber ich mache mir Sorgen um die Spezies Mensch. Und da als letztes, bevor ich den Podcast für heute beschließe, möchte ich euch eine ganz dringende Empfehlung mitgeben. Wer den Film noch nicht gesehen hat, es gibt gerade eine wunderbare Doku, ich glaube, die ist vor 1,5 Jahren rausbekommen. Und noch ist er unter uns ein Ältester eigentlich in der Naturforschung oder in der Naturbeobachtung, einer, mit dem ich auf jeden Fall aufgewachsen bin, mit Tierfilm. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich vermute an seinem Akzent, der ist Engländer. Jedenfalls ist das David Attenborough. Und David Attenborough, ich war immer so ein bisschen ambivalent ihm gegenüber, weil er dann teilweise sich genau neben die Tiere liegt und dann so ganz dramatisch und pathetisch in die Kamera spricht und so weiter. Aber auf der anderen Seite mag ich ihn und mochte die Message auch, die immer rüberkam in seinen Filmen. Und bitte schaut euch den Film an, Mein Leben auf diesem Planeten von David Attenborough. Wer in diesem Monstrum drin ist, ist bei Netflix zu finden und sonst findet ihr es wahrscheinlich auch irgendwo anders. Es lohnt sich auch, den zu kaufen und den anderen Leuten zu zeigen. Es ist sowas wie sein Zeugnis. Ja, sein letzter Film, er ist 93 gewesen, als er gedreht wurde. Ich vermute jetzt 94, 95. Und für mich auf jeden Fall ein wunderbarer Ältester, obwohl ich ihm persönlich nie begegnet bin. Aber schaut euch diesen Film an. weil er macht's noch mal, er bringt's noch mal auf den Punkt, wo wir gerade stehen. Und ist ja auch meine Kritik gewesen, die letzten beiden, was heißt meine Kritik, aber mein Wunsch, dass wir wieder mehr auf das Thema schauen, was ich noch viel, viel dringlicher finde als die Beschäftigung mit Viren und Corona. Und das ist auch wichtig, aber meine subjektive Priorität liegt eher bei diesem Thema. Und schaut euch unbedingt diesen Film an, der sehr bewegend ist in der ersten Teile und im ersten Teil und gleichzeitig auch so, wie es typisch ist, auch für diesen Menschen, sehr positiv rausgeht aus diesen, sind es 90 Minuten oder 60 Minuten. Also Mein Leben auf diesem Planeten von David Attenborough kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Und jetzt nehme ich euch nochmal kurz mit. Es raschelt, raschelt. Tut mir leid, ich hoffe, ihr habt keine Kopfhörer auf. Und nehmen wir mal ganz kurz mit und wir sagen nochmal unseren Vogel, engsten Vogelfreunden eigentlich, die wir alle irgendwie kennen, gute Nacht und machen dann die Tür zu, damit der Fuchs nicht hier sein Unwesen treibt. Gute Nacht, meine Lieben. Schlaft gut. Danke für eure wunderbaren Eier. Oh, die sind so schön saftig und gelb. Bis morgen. Und ihr gehabt euch wohl und bis bald, euer Fologe. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Fologe Paul.